Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zum heutigen Auditorium Kloster Stiepel ganz herzlich begrüßen, willkommen heißen, vor allem unseren Referenten, Prälat Professor Dr. Ingel Knoch. Er ist emeritierter Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte der Universität hier in Bochum und er ist auch Familiaris des Zisterzienserordens. Und das ist eine wichtige Bekanntgabe, glaube ich, vor allem, wenn ich dazu noch anfügen darf, der Professor ist am 20. August auch geboren worden, am Festtag des heiligen Bernhard. Und er schreibt auch gern über den heiligen Bernhard und referiert auch gern den heiligen Bernhard. Und er hat seine Ausbildung in Bonn, München, Münster und Rom gemacht. Er ist Priester der Diözese Köln, aber schon seit 91 Kürte hier in der Diözese Essen tätig, und zwar in Hattingen, und betreut dort auch sehr viele geistliche Projekte, wie zum Beispiel den Ritterorden vom Heiligen Grab von Jerusalem, die Komtorei Essen. Er ist Prior dieses Ritterordens und Präses der örtlichen Kolpingsfamilie. Wichtig ist, er hat von 1991 bis 2008 den Lehrstuhl für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät hier in Bochum inne gehabt und ist seither emeritiert. Bekam, das ist auch sehr erwähnenswert, von der Universität in Krakau 2012 ein Ehrendoktorat. Und da sind wir ganz froh, dass diese Beziehung zu Polen eben auch uns manchmal zugutekommt. Wir haben nämlich auch versucht, Kardinal Civic einzuladen für 2015. Ist nicht ganz gelungen, aber wir hoffen, uns bleiben noch dabei. Prälat Professor Knoch wird heute über Hildegard von Bingen referieren. Diese große Äbtissin ist 2012 heilig und zur Kirchenlehrerin päpstlich bestätigt worden. Und ihre Schriften sind immer noch eine Fundgrube für Wissenschaftler. Und wir sind ganz froh, dass wir heute einen Wissenschaftler und einen Theologen unter uns haben, der von dieser Perspektive einmal das Thema beleuchten wird. Und ich denke, die heilige Hildegard wird oft auch ein bisschen missverstanden. Ja, und das ist wichtig, dass wir das ein bisschen auch wieder zurechtrücken. Und dass sie nicht also für falsche Ziele vereinnahmt wird. Und so freut mich ganz besonders, dass Professor Knoch heute bei uns ist. Ich darf ihn um sein Wort bitten.
Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Es ist natürlich so, wenn man in dieser Form detailliert vorgestellt wird, wächst der Druck immens, nicht? Das ist ja wohl klar, nicht? Dann denken Sie, jetzt muss ja was kommen, nicht? Und dabei ist, wenn man an die heilige Hildegard denkt, ist natürlich, wollen wir sagen, jedes Reden, über gerade in diesem uns möglichen Rahmen, ist natürlich immer nur etwas Provisorisches sozusagen oder auf dem Weg. Man kann diese großartige Persönlichkeit schwer fassen. Sie haben es vielleicht selber gemerkt, es gab ja auch Fernsehproduktionen, die wurden schon mal gezeigt, ob Phoenix oder wo sonst über Hildegard. Das war ja auch deutlich. Dann 98 hat es begonnen, im Jubiläumsjahr ihres Geburtstages, 900 Jahre, gab es eine große Ausstellung, und seit dieser Zeit ist sie immer wieder dann im Blickpunkt. Und auch das Kloster Aibingen oberhalb von Rüdesheim ist ja nun sehr berühmt. Wenn Sie da hinkommen, dann sind Sie herzlich dann auch eingeladen dabei. Und gerade da wird das Erbe Hildegards ja lebendig gepflegt, und sie ist ja auch in dem Ort Aibingen dann selber begraben. Sie haben es eben zur Erinnerung gehört. Sie ist jetzt also interessanterweise nicht nur heilig gesprochen worden, endlich, das war aber mehr ein Formakt, weil sie immer schon als Heilige verehrt wurde, und nur das soll vorkommen. Wir reden ja nur von der Vergangenheit natürlich. dass das Domkapitel in Mainz schlampig gearbeitet hat und das hat, und als dann, wie das immer so ist, wenn das erste Dokument fertig ist, dann stirbt der nächste und dann dauert's was, und dann war das also der mit dem Erfolg gekrönt, dass es eben kein Erfolg war, sondern die Verehrung durch die Jahrhunderte gegeben war, aber offizielle kirchenamtliche Anerkennung hat sie eben, obwohl sie auch da als Heilige verehrt wurde, da komme ich noch drauf, hat sie eben erst von Papst Benedikt, unserem Papst, erfahren. Und das ist auch insofern interessant, weil dann die Schwester Zatoni vom Kloster oben sehr intensiv gearbeitet hat und dann mein Kollege Bernd in Frankfurt, ein Jesuit, hat sich sehr darum gekümmert, dass sie also nicht aus dem Gedächtnis verschwand, sondern im Gegenteil, ihre Bedeutung dann auch deutlich wurde. Und so ist es dann dazu gekommen, dass auch im nämlichen Jahr 12 sie eben auch zur Kirchenlehrerin erklärt wurde. Das ist schon sehr bemerkenswert, denn wenn Sie denken, der 1970, wenn Sie nach Rom kommen, finden Sie das bei der Engelsburg, der ein Denkmal, was daran erinnert, hat damals schon der Papst Paul VI. Hat Katharina von Siena zur ersten Frau die Kirchenlehrerin erklärt. Das ist schon sehr wichtig. Dann kam die heilige Theresia von Avila dazu. Und schließlich Johannes Paul II. Hat dann die heilige Therese von Lisieux ebenfalls als Kirchenlehrerin anerkannt, hierbei offiziell verkündet. Und jetzt ist sie die vierte Frau, nicht? Das ist schon was ganz Besonderes, dass man dann sieht, so in dieser Palette, wenn Sie so wollen, nachdem Italienerin da war, nicht? Und dann der Blick nach Frankreich geht, dass wir eben jetzt von einem deutschen Papst, auch eben die Hildegard, dann als eine Kirchenlehrerin vor Augen haben. Das ist schon etwas Besonderes. Und natürlich ist dann die Frage, wie ist es nicht nur dazu gekommen, da kann man natürlich Verfahrensfragen nennen, sondern was begründet das eigentlich? Und das ist sozusagen mein Punkt, denn man darf nicht vergessen, sehen, dass ich diese Technik hier kriege, sehen Sie, man darf nicht vergessen, dass sie eben schon in, wie gesagt, kurz nach Lebzeiten, nach ihrem Tode, wurde sie schon als Heilige verehrt. Und das ist hier insofern bemerkenswert, weil wir hier, ja, das sehen Sie ja, ein Tuch vor Augen haben, was Sie selber auch heute noch bestaunen können, wenn Sie so wollen. Das ist also, das habe ich mir extra notiert, das ist ein Antipendium, was es also gibt, was etwa um 1230 dann schon gewebt worden ist. Gehört also zu den ältesten Textilien, die es überhaupt gibt. Und das ist schon interessant, weil diese Nähe zu ihrer Lebzeit, zu ihrer Persönlichkeit, die bedeutet natürlich, dass sich hinter diesem Bild schon auch eine persönliche Begegnung dann verbirgt und damit man nicht was erfunden hat sozusagen, sondern in dem Moment, wo man das in einem solchen Antipendium, dann also im Altarvorsatz, Vorhang, indem man das dann bietet, heißt das natürlich, dass man sie sehr hoch schätzt und dementsprechend sie auch zur Ehre der Altäre dann erheben möchte. Das ist also hier ganz deutlich zu sagen. Nun, was haben wir vor allen Dingen über Hildegard zu sagen, und das werden wir heute Abend dann auch ein wenig durchmessen können. Das ist schon eine sehr wichtige Frau gewesen, die auch die Standesschranken einerseits, die es damals gab, zum Adel hin, sie war ja Adelige, die sie beachtet hat, aber doch weit darüber hinaus gedacht hat. Also wir werden Stück für Stück uns an diese großartige Persönlichkeit herantasten, und ihr großer, dann mit zwar am Anfang etwas zurückhaltend, aber doch sehr einflussreich, war Bernhard von Clairvaux, der ja natürlich als erwähnt worden, der gerade für die Zisterzienser ja der große Ordensvater ist. Und da sehen Sie, das ist die sogenannte wahre Abbild, das gibt es noch, jetzt mittlerweile ist er zwar ins Tresor eingeschlossen, aber immerhin, hier haben wir also in Frankreich, klar, Clairvaux, haben wir dieses Bild von Bernhard von Clairvaux vor Augen. Der hat also sie dann entscheidend am Ende auch gefördert, und auch auf diesen Dialog zwischen beiden, der brieflich stattgefunden hat, gehe ich dann auch noch mal ganz kurz ein. Aber wichtig ist, dass Hildegard von Anfang an ihrer eigenen Bedeutung bewusst war. Das heißt, einerseits hat sie sich nicht irgendwie arrogant erhoben, wenn Sie so wollen, über andere, aber sie wusste sich als von Gott berufene Seherin auch. Und so konnte sie also in ihrem ersten großen Werk, Sivias heißt es, Wisse die Wege des Herrn, konnte sie also schreiben, daher soll jeder, der Erkenntnis im Heiligen Geist und Flügel im Glauben hat, schön die Sprache, diese meine Mahnungen nicht übergehen, sondern soll sie annehmen, indem er sie im Verkosten seiner Seele umfasst, im Stil der Zeit. Nur authentisch, natürlich hat sie Latein geschrieben, aber damit Sie es authentisch mal im Ohr haben, welche Sprachgewalt sie auch gehabt hat. Nun, Grundlage für ein Verständnis der Persönlichkeit unserer Hildegard ist natürlich die Frage, wie hat sie sich gleichsam präsentiert? Und da gibt es, und das liegt bei jeder Heiligsprechung zugrunde, eine sogenannte Positio. Das heißt also ein Dokument, das zusammenstellt die Bedeutung. Und zwar macht man das so, das ist auch hier veröffentlicht, 3 Kapitel, das theologische Bedeutsame, dann aber auch ihre Persönlichkeit, Verehrung vor Ort, ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt, den man also bedenken muss. Im Übrigen, die theologischen Kapitel sind auch ediert natürlich, sind herausgegeben, und zwar in sehr schöner Weise. Vielleicht sollte ich doch auf jeden Fall Ihnen die biografischen Hinweise noch einmal bewusst machen. Immerhin ist sie ja eine Frau, die in Rheinhessen geboren wurde. Das darf sich auch als Hildegardland bezeichnen seit dieser Zeit hierbei. Und zwar 10. Kind, wie das damals beim niederen Adel üblich war, 10. Kind einer Adelsfamilie, Hildebert von Bermersheim, den Ort gibt es noch, und seiner Frau Mechthild geboren. Interessant ist, das sehen Sie, das ist also noch das, der restliche Kloster. Interessant ist, dass von diesem Ort, den Ort gibt es noch, sagte ich Ihnen ja, aber dass dann keine Zeugnisse etwa des Herrensitzes oder so noch gegeben sind. Sondern was wir wohl wissen, dass sie also 8-jährig der Jutta von Sponheim zur geistlichen Erziehung dann anvertraut wurde, und zwar am Disibodenberg. Das ist also, wenn Sie darauf gehen, bei Bingen ist es lohnt sich schon, sollten Sie tagsüber tun, denn der Bauer, der dabei den Hof hat, sagt, es ist grauslich, wenn Vollmond ist und Mitternacht, dann kommen also so Damen in weißen Gewändern und hüpfen da über die Dinge darüber. Also das sollte Sie nicht machen, also Spuks wollen wir nicht, gell? Hierbei, aber immerhin, also das zeigt Ihnen, das war ein sehr großes Kloster, was wir da hatten. Das ist also jetzt, wie gesagt, nur in ruinierter Form erhalten, aber sehr schön gelegen auch. Und das war also ein Kloster, was schon auf den Wandermönch Disibod zurückgehen, deswegen heißt es Disibodenberg hierbei. Es gibt da auch noch eine kleine Kapelle. Und dessen Kloster hat allerdings nur 3 Jahrhunderte bestanden, und dann ist es eingegangen und dann ist es neu errichtet worden, wie das auch so, dann so geht. Dann gab es Streit, und dann hat man damals auch schon mit dem Warm die Sache bewältigt, indem man anzündete, und damit dachte, dann geht's also auch weiter. Dann kamen die Zisterzienser hin, und dann schließlich gab es die Benediktiner oben, die das Kloster noch einmal zur Blüte gebracht haben. Und das ist insofern wichtig, weil Sie wissen, dass gerade auch die Benediktiner immer sehr ein Leseorden ist, der also auch die Kultur, die antike Kultur pflegt. Und das hat natürlich das wache Mädchen, also Hildegard, aufgenommen. Können Sie sich ja vorstellen, nicht, dass sie dann hier tatsächlich, das ist dann das Nächste. Also kurzum, sie ist also ohne Zweifel da schon als helles Mädchen unterwiesen worden. Das erwähne ich deshalb, weil sie später schreibt, ich bin ja nur die arme, dumme Frau, nicht? Von wegen, nicht? Er hat also schön tief gestapelt, nicht? Die konnte also fließend Latein lesen, und dann war sie natürlich auch in der Bibel bewandert. Das ist klar, sie kannte das Stundengebet, die Liturgie. Und jetzt kommt schon, waren also kleine Gebäudlichkeiten, die an das Kloster angebaut waren. Das muss man also hier sehen. Ja, Das war das Besondere. Das heißt also, sie wurden also auch geistlich, diese Klosterfrauen, betreut. Und weil das eben eine bekannte Rekluse war, also so ein kleines Klösterchen angebaut, deswegen gab es einen großen Zuspruch auch schon hierbei. Das war also wichtig. Das heißt aber, dass natürlich zu jedem Kloster und erst recht da dann auch ein Klostergarten gehörte. Das heißt also, das junge Mädchen wurde schon sofort mit Gartenarbeit, aber damit eben auch mit den Pflanzen konfrontiert. Den Heilkräutern spielt ja später eine ganz große Rolle hier. Und 1136 schon, das ist die Zahl, brauchen Sie sich nicht zu merken, aber das merkt natürlich, merkt man schon, wenn man denkt, vom Alter her war sie ja noch gar nicht so alt. Also gerade 38 Jahre, da wurde sie schon zur Magistra, später Äbtissin gewählt. Das ist ja schon ein junges Alter gewesen dann. Und dann aber, und deswegen habe ich Ihnen das hier rein, da mal als Plan reingestellt, dann hat sie nämlich sofort gesagt, also das ist halber Kram, wie der Rheinländer sagen würde. Wir als Annex zu einem Kloster, dem Mönchskloster, dann also, das ist nicht mein Ding. Sie war natürlich in den Orden eingetreten, nicht? Sie ist also Benediktinerin, gar keine Frage, aber sie wollte eben ein eigenes Kloster haben. Aber weil so viele Leute dahin strömten, war das natürlich dem Abt Kuno damals nicht recht, kann man ja verstehen. Und er hat also kräftig dagegen gestimmt und Probleme gemacht. Aber es hat also noch einige Zeit gedauert, bis dann also dieses Kloster leidlich schuldenfrei war auf dem Ruppertsberg, das Sie da hier haben. Was Sie nun sehen können, ich habe da nur einige dann zur Klärung einiges heraus Ihnen genannt, seitlich, die ganzen Zahlen brauchten Sie nicht, aber immerhin, das ist doch wichtig, weil das eben Ihre originale Gründung war, dass Sie sehen, was war für Sie wichtig, natürlich der Friedhof, das ist klar, Refektorium, Küche gehört zusammen, dann Dormitorium ist der große Schlafsaal gewesen, Kreuz, dann jetzt geht's aber los, eben der Kreuzgarten mit Zisterne und Kreuzgang, da war also schon wiederum, die Pflanzen waren ganz wichtig und natürlich die Kirche in der Mitte, das ist, gehört also mit dazu. Das ist nun schon diese prachtvolle Anlage, die Sie jetzt hier noch sehen, von der Rekonstruktion gibt es nicht mehr. Wenn Sie also sich mal im Schönen dann in der Gegend bewegen, das ist im Sommer wirklich herrlich da unten, auch wenn es laut ist durch diese Eisenbahn, dann werden Sie jetzt nichts mehr finden davon. Das ist also das Traurige dabei, denn die Eisenbahn wurde gebaut, sehen Sie, das ist ja nun nichts mehr, nicht? Das ist die Rheinschiene und dann haben Sie moderne Sache und in einem Bankgebäude kann man noch die Reste der Kirche sehen, der Apsis unten, sonst ist alles weg. Und als die Eisenbahn Ende 19. Jahrhundert gebaut wurde, hat man die letzten Klosterreste, die noch waren, abgebaggert. Dann ist nichts mehr da. Mit anderen Worten, da haben Sie also keine Erinnerungen mehr dran. Die Schwedenkriege hatten 1632 nur wenig übergelassen, sowieso. Es gab dann noch so ein Wirtschaftsgebäude, das wurde dann also genutzt als Scheune, wenn Sie so wollen, und zum Teil auch für die Tiere, aber sonst nichts. Also, da ist also nichts mehr als Erinnerung da, aber nicht weit weg ist eben das Kloster Aibingen, das dann tatsächlich noch, also bis heute ein sehr lebendiges, großes Kloster um 1900 gebaut, in dem üblichen Stil der Benediktiner, das kennen Sie von Maria Laach, das kennen Sie von Beuron, diese Romanik, nicht, die dann auch mit dem schönen Apsismalerei von Christus, dem Pantokrator, dann eben die benediktinische Tradition verdeutlicht. Das hier, wichtig ist nur, und deswegen das Rheinbild hier, dass gerade diese der Rhein für sie wichtig war als Transportmittel. Eben nichts mit Eisenbahn und Esel war ja viel zu langsam. Also nahm man natürlich die Schiffe, nicht? Und so ist sie also, sobald sie konnte, es ihr möglich, hat sie Predigtreisen unternommen. Und zwar, das ist schon interessant, sie ist im Unterschied zu anderen, auch Persönlichkeiten, wie Bernhard, ist sie nur im Bereich von Deutschland geblieben. Sie ist also nicht darüber rausgestrahlt, sondern sie hat also den Klerus vor Ort beschimpft jeweils oder dann auch die Klöster besucht. Hierbei, ja, ich muss schon sagen, ich meine, Sie haben ja gehört, ich bin in Bonn geboren, in Köln geweiht unter von Kardinal Höfner, 69. Und wenn ich das lese, wie sie da dem Kölner Klerus den Marsch geblasen hat, war das so, dass ich mich das nicht trauen würde. Also das muss ich schon sagen, abgesehen davon, dass man, wenn man älter wird, immer eine Entschuldigung hat, dass man Bauch hat. Aber trotzdem, dass, wenn man das dann kommentiert bekommt damit, es ist jetzt ein wörtliches Zitat, nicht, ihr pflegt lieber eure Bäuche, anstatt die Leute zu besuchen und so, dann ist es schon pikant, nicht? Da hilft auch kein Kölsch. Das ist meine, das ist also hier, nicht? Also sie ist da schon sehr herumgekommen, nicht in der Art, das ist schon sehr gut. Und Sie können, wenn Sie mal die Liste der Orte sich mal vor Augen halten, die sie besucht hat, da kommen also schon auch sehr berühmte Namen vor, ob Sie Maulbronn nehmen oder Hirsau, das ist ja ein Reformkloster gewesen, auch Zwiefalten. Also wichtig nur, und ich habe eben Aibingen genannt, wenn Sie die Rheinschiene hochfahren Richtung Mainz, werden Sie das sofort sehen. Das ist ein großes Kloster auf der Höhe mit schönen Weinbergen umgeben, auch klostereigenem Besitz, hat auch seine Bedeutung. Das ist aber wichtig, dass sie das, war ein leerstehendes Kloster damals schon, hat sie dieses Terrain dann übernommen. Denn das ist also wichtig für die Zeit, denken Sie daran, wir sind also jetzt im 12. Jahrhundert, dass da eben ganz klare Standesgrenzen bestanden. Der Adel war für sich, das Bürgerliche war für sich, wobei der Bürgertum häufig den Adel imitierte, aber die Standesgrenzen gab es und dann den einfachen Stand, nicht? Der Bauern und so weiter. Und da muss man wissen, dass also Hildegard davon überzeugt war, einerseits die wollte sie die schon gar nicht antasten, zumal sie selber ja dem Adel angehörte, aber wir haben das ja in Essen auch, das adligen Stift von den Damen. Aber sie hat eben darauf Wert gelegt, dass auch nicht adlige fromme Damen, die gab es damals wie heute, dass die ein eigenes Kloster dann haben sollten. Sie hat also nicht nur dafür gesorgt, ihresgleichen sozusagen zu versammeln, in einem Kloster und sie benediktinisch dann auszurichten, sondern sie hat auch dafür gesorgt, dass die anderen nicht adligen Damen eben auch benediktinisches Klosterleben pflegen konnten. Deswegen also hier dieser Hinweis, am 17. September 1179 ist sie dann gestorben, hierbei in ihrem Kloster auf dem Rupertsberg, was ich Ihnen eben gezeigt habe, im Grundriss. Und heute ruht sie also, nachdem sie kurz in Aibingen aufgebahrt war, wegen Restaurierungsdingen, ruht sie jetzt, wenn Sie noch hinkommen, in Aibingen im Ort unten in der Pfarrkirche. Hat sie. Nun, sie war eine fleißige Frau, und zwar hochgebildet, sagte ich schon. Drei Hauptwerke sind da zu nennen. Wenn Sie dann mal reinschauen, dann kann man das also verfolgen. Das berühmteste Werk ist also das erste, Wisse die Wege des Herrn. Das ist wunderbar, wenn sie in einem Kodex überliefert, also in einem großen Band. Das Original ist leider verloren, aber 1930 hat man Gott sei Dank dieses kopiert oben im Kloster Aibingen. Und diese Kopie ist erhalten, während das Original nach dem Krieg verschwunden ist. Also der Kölner würde sagen, Maria Lingserum, nicht geklaut, aber wo es hingekommen ist, wissen wir nicht. Es ist einfach nicht mehr aufgetaucht. Aber Gott sei Dank haben wir, und ich werde Ihnen da auch ein paar Bilder zu zeigen, haben wir eben diesen Kodex dann auch dann. Das ist das Wichtigste. Also das Erste, diese Visionen, die sie hat, wo sie dann viele wichtige Dinge sagt über die Schöpfung, über das Leben über das himmlische Jerusalem und so weiter. Das ist das Erste, das Grundlegende. Und da merken Sie, sie ist Lehrerin eben, ja, Kirchenlehrerin. Sie will eben auch benennen, wie müssen wir eigentlich leben. Das ist also hier, das kommt dann das Buch der Lebensverdienste, ganz wichtig hierbei. Und schließlich, das ist ein Alterswerk, wo sie dann reflektiert, nachdenkend noch einmal dann darüber, dann nachdenkt, wie wirkt eigentlich Gott in der Welt, mit der Welt und so weiter. Das heißt also, was mich als Dogmatiker freut, wenn ich das aufschlage, finde ich dann also die entscheidenden Aussagen auch unseres Glaubensbekenntnisses ausgefüllt, also mit anderen Worten über Dreifaltigkeit Gottes und dann Schöpfung, über Jesus Christus und dann die Sakramente, Tugendlehre, Kirchenlehre und auch die letzten Dinge mit sogar einem Ausblick auf Maria. Das also hier, das ist das eine. Sie hat also kräftig, wenn sie sich auch hingezogen hat, hat sie also sehr wissenschaftlich und auch theologisch tiefsinnig gedacht und hat das ausgeführt. Dann aber hatte sie eben ein entsprechendes Temperament, das habe ich mit meinem Kommentar über die Predigten schon angedeutet. Dann hat sie also einen umfangreichen Briefwechsel geführt, und zwar mit allen möglichen Persönlichkeiten, mit Päpsten, Kaisern. Sie hörte ja dem Adel an, das ging unter anderem auch mit Kaiser Friedrich Barbarossa. Hat sie also auch dann ihre Briefe ausgetauscht, dann mit männlichen und weiblichen Ordensoberen, mit den Domkapiteln. Ich habe die Auseinandersetzung von Mainz ja schon erwähnt. Das ist also hier da. Und natürlich hat sie zahlreiche auch persönliche Freundinnen und Freunde gehabt. Das ist ganz klar. Das heißt also, das war das eine, diese Briefe. Das ist ja doch eine sehr persönliche Dimension gewesen. Und dazu kommen schon naturkundliche Schriften. Das darf man nicht vergessen. Auch heilkundliche Schriften, nicht? Die bekannt sind, dass sie also in neuen Büchern über die Natur handeln. Und dann gibt es also das in diesem Zusammenhang stehende noch ein Buch über den Menschen und seine Probleme, die man so hat. Hierbei hinzu kommt, dann war sie noch sprachschöpferisch tätig, das war so gründlich, dann hat sie also eine eigene Schrift entwickelt und auch eine eigene Sprache, die bis heute nicht ganz entziffert ist. Also da muss man sagen, das war schon genial, wenn Sie es wollen. Nicht zu vergessen ist, Sie können das häufig auch als CD finden, das sind ihre Kompositionen. Sie hat also allein 77 Lieder gedichtet, die liturgisch die meisten, aber auch anderes, ein Singspiel. Das alles ist von ihr noch abgeschlossen worden. Und dann komme ich natürlich nochmal drauf zurück, weil das auch so allgemein bekannt ist, diese Sache der Klostermedizin. Sehen Sie, ich habe bei einer Ärztefortbildung das mal den erstaunten Medizinmännern mal deutlich gemacht. Ich sage, das Entscheidende ist, vom Ursprünglichen her natürlich, das wissen Sie ja alle, der berühmte Eid des Hippokrates. Das Bedeutende war, dass vom Ursprung der Medizin her es so war, dass der Mensch im Blick war mit Leib und Seele. Insofern hat Hildegard tatsächlich die Klostermedizin dann zu ihrem Höhepunkt gebracht, weil sie den Menschen im Blick hatte bei allem. Das heißt also, sie wusste genau, das hat man ja heute wieder entdeckt, dass die sehr viele gewichtige Krankheiten einen seelischen Ursprung haben. Wenn die Seele dann verwundet ist, dann hat das Auswirkungen nach außen. Und genau das hat Hildegard erkannt, und insofern war sie eine ganz, wollen wir sagen, weitsichtige Persönlichkeit auch, die genau diesen Gesichtspunkt dann auch in ihrer Medizin, in den Anwendungen und so weiter zur Geltung gebracht hat. Und so müssen wir auch einordnen, ihre Überlegungen zu den Steinen und was dann noch dazu kommt. Das ist also vor dem Hintergrund zu sehen. Und damit hat die sogenannte Klostermedizin in ihr den Höhepunkt erreicht. Danach fällt das auseinander. Dann haben wir auch in der Medizin, haben sie die Anatomie, dann haben sie die Chirurgie entwickelt, nicht? Dann die auf der niedrigen Stufe dann die Bader, die haben dann Blut gelassen und so weiter hierbei. Und die Seele, da muss man gucken, wenn da einer dann eben sich noch einem Seelsorger anvertrauen konnte, war es ja gut, aber es war eben nicht mehr aus einem Guss sozusagen. Insofern also Hildegard, sehr wichtig, dass sie gerade den Menschen immer im Blick hatte. Der Mensch vor Gott, der Mensch mit Gott und dann Gott mit dem Menschen. Das war so immer ihr Dreiklang, wenn Sie das mal nehmen hierbei. Und es ist schon interessant, wie sehr sie offen war für den Menschen. Sie hat auch, was die Sexualität angeht, keinerlei Prüderie gehabt. Im Gegenteil, erstaunliche Einsichten dann auch gehabt und Therapien für Krankheiten entwickelt. Das ist gar keine Frage. Also das Wichtige, sie war den Menschen nah, und zwar kenntnisreich, keine Formelei, sondern handfest zupackend, das wusste sie. Nun, ich habe das erwähnt, dass sie insofern klug war, das und sehr wissend, aber sie wusste genau, sie war ja zwar adelig, und das war natürlich schon entscheidend, aber sie war eben eine Frau. Und nach außen hin gab es eine Dominanz der Männer. Jetzt war also dann die Frage, dass auf der einen Seite war sie natürlich berühmt mit ihren Rezepturen, Tinkturen, Kräutern und so weiter. Aber auf der anderen Seite war sie eben auch diejenige, die wusste, auf die Dauer würde sie nicht ohne männlichen Beistand auskommen. Das war wichtig. Aber bleiben wir jetzt noch einmal, weil das auch so viel kolportiert wird und zum Teil ja auch, wenn Sie Internet schauen und so weiter, werden ja die Rezepte noch verkauft, Tinkturen, Hildegard-Rezepte und Kräuter und so weiter. Ist es schon wichtig, dass Sie sich klar machen, das ist tatsächlich Original Hildegard. Das heißt also, mich erstaunt deshalb, nicht nur, weil ich in Bonn am Rhein geboren bin, sondern überhaupt, dass man bei der Beurteilung dieser großartigen Frau und auch ihrer medizinischen Kenntnisse nicht ihr Lebensumfeld mit einbezogen hat bisher. Das ist also schon verblüffend. Denn wenn sie den, sie wusste ja genau, sie kannte also ja, Infektionen, völlig klar. Und die wusste also genau, wie wichtig dann also gesundes Brunnenwasser ist, Grundwasser ist und so weiter. Und die wusste auch, was wir ja schließlich jetzt auch miterleben und manchmal schmerzhaft, nicht nur von dem Sturm hier, der uns die Bäume da absäbelt, sondern eben auch diese sogenannten Starkregen. Und das bedeutet dann natürlich, wenn Sie dann von oben an Aibingen runtergucken, sehen Sie ja die Rheinebene da, das bedeutet Überschwemmungen. Und Überschwemmungen wusste Hildegard ganz genau, damit wird das Grundwasser verseucht. Also es gab ja keine Kanalisation. Also war das also völlig klar. Was taten die Klöster? Sie brauten Bier. Und nicht zu vergessen, wir sind in der Weingegend. Das war auch hygienisch. Also völlig klar. Das heißt also hierbei, ich kann das mal Ihnen zitieren, das ist also schon interessant. Und zwar können Sie das nachlesen, es gibt ja einen rührigen Freundeskreis, gerade bei Aibingen, Kloster Aibingen oben, und die tun alles, um die Bedeutung Hildegards und so weiter schön auszubreiten. Und die zitieren zum Teil wörtlich, deswegen kann ich das hier auch gleich wiedergeben. Da steht es dann, im Winter rät Hildegard Bier oder Wein zu trinken und wenn möglich auf den Genuss von Wasser zu verzichten. Ja, das hören wir heute natürlich gerne nicht, das ist ja völlig klar. Aber damals naheliegend, es gab ja kein Brunnenwasser abgefüllt oder so, ne? Das war eben schmuddelig, sagt sie, lieber ordentlich zupacken da, nicht? Kann nichts passieren. Und zwar, weil die Gewässer, jetzt merken Sie genau die Sprache der Zeit, weil die Gewässer in dieser Jahreszeit wegen der Erdfeuchtigkeit nicht gesund sind. Ah, das war gewusst. Im Sommer, ich kannte das schon. Im Sommer soll mehr getrunken werden als im Winter. Auch lauwarmes Wasser ist möglich. Da war das Wasser ja auch besser, aber nicht kalt, lauwarm. Jetzt aber. Wer allerdings am Körper schwach ist, soll im Sommer mit Wasser gemischten Wein oder Bier trinken, weil ihn das mehr erquickt, wie wenn er nur Wasser trinkt. Kann man ja. Doch, richtig, ne? Ja. Und dazu nochmal das einschlägige Zitat. Das Bier aber macht das Fleisch des Menschen glatt und gibt seinem Antlitz eine schöne Farbe durch die Kraft und den guten Saft des Getreides. Na also, ist doch schon was, ne? Ist doch gut. Hierbei. So, vor diesem Hintergrund jetzt verstehen Sie, dass es sich lohnt, einmal danach zu fragen, ja, wie war das denn mit der Gesellschaft damals? Wie hat die denn sich dann durchgesetzt? Das war ja schon eine ganz interessante Sache. Man muss sich vorstellen, das war schon alles einfach, wie sagt der Kölsche Klüngel, ne? Ja, also, die Erhebung ihres Neffen Arnold, der gab es also, in eines der höchsten Kirchenämter ihrer Zeit, der war nämlich Erzbischof von Trier, darf man schon sehen, hat die Familie natürlich bestätigt in ihrer Bedeutung, der Bruder ist zum Propst von Andreas in Köln ernannt worden, war was, und sie hatte, das wusste sie, nur Chance, etwas zu werden überhaupt und eben nicht nur eine fromme Nonne zu bleiben, wenn sie in diesen Kreisen sozusagen sich bemerkbar machte. Immerhin der Vater, das ist schon interessant vom Adel her, der Vater war, ich habe es kurz erwähnt, in Bermersheim dann lebend ein Edelfreier, was hieß das? Er war der Landesgutbesitzer, Verwalter des Hochstiftes Speyer. Und das heißt, mit anderen Worten, er war ein Edelfreier. Das bedeutete, seine Ländereien gehörten ihm. Die waren nicht kein Lehen. Er war frei von oben, war sein Eigentum. Und dieser familiäre Hintergrund, adelig, damit vermögend und natürlich eingebettet in die Gesellschaft, erklärt, dass sie zum einen gebildet war, und zwar von ganz klar, und dass sie persönliche Bindungen zu den Staufern hatte. Ich habe ja Barbarossa erwähnt hierbei. Das hat sich insofern ausgezahlt, als sie für das Kloster dann Huppertsberg einen Schutzbrief wollte, nach dem Motto, da soll mir keiner reinfunken hierbei. 1151 sind die Nonnen dahin gezogen. Dann hat sie von Kaiser Barbarossa einen Schutzbrief erbeten und der wurde ihr auch ausgefertigt. Damit war das Kloster sicher. Nun, wie ging es jetzt weiter? Jetzt sagte sie ja, letztlich konnte sich eine Frau ja nur wirklich so äußern, wenn sie erstens eine Seherin war, sonst war ja immer Gefahr, dass sie so mit Hexe in Verbindung gebracht wurde. Oh, und damit verbunden natürlich auch, dass der Papst auf ihrer Seite stand. Das war natürlich eine ganz wichtige Aktion hierbei. Denn sie war in ihrer Position, wenn Sie so wollen, als Äbtissin ja zwar im Kloster eine große Frau, aber nach außen zunächst einmal nicht. Es gab ja viele Klöster in der Richtung. Da aber hatte sie eben ihre Visionen und sie schreibt es selber, dass im 42. Lebensjahr und 7 Monate war sie noch voll da. Und sie hat es natürlich schöner ausgedrückt, aber es stimmt in der Sache. Und dann hatte sie eine Vision und sie bekam den Auftrag, diese Vision niederzuschreiben. Das ist schon sehr beeindruckend und gerade auch die Malereien, die darauf, ich zeige Ihnen dann das entscheidende Bild, zeigt das also hier. Nun, sie hat dann sich zunächst einmal geweigert und sagt, das ist zu heiß, zu problematisch, da lasse ich lieber die Finger von, behalte das für mich, aber wie Paulus sagte, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündete, es brannte in ihr, wie sie sagt, und so musste sie also, immer wieder dann doch auf Drängen sozusagen, inneres Drängen hin, die ihre Vision auch niederschreiben. Aber das Wichtige war, sie hat immer gesagt, ich sehe sozusagen innerem, denken Sie an den kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut, ne? Und genau das hat sie auch getan. Das heißt also, sie sagte, ich habe nicht geschlafen oder so, sondern bei klarem Verstand, dann hab ich entsprechend hier dann meine Visionen gehabt. Ja, jetzt war natürlich die Frage, wie kann sie jetzt sozusagen sich Geltung verschaffen? Nun, das war sehr klug, hat sie das gemacht. Sie hat nämlich dann jetzt versucht, an den Papst ranzukommen. Wie war das möglich? Der war in Trier mal, Synode fuhr. In Trier war ja nun eine groß bedeutende Stadt. Und ich sagte ja, da war Verwandtschaft. Und damit dementsprechend nutzte sie das natürlich aus. Das ist völlig klar. Das heißt also, Papst Eugen, damals Schüler von Bernhard, war in Trier. Und jetzt musste sie natürlich Bernhard als den großen Lehrer, musste sie dann überzeugen. Nur, damit Sie sehen, jetzt so als Rekapitulation, was habe ich Ihnen gezeigt? Hier, Glasfenster, gibt es da 1911 in der kleinen Kirche, Gordianus und Epimachus, das Glasfenster, was die Übergabe Hildegards an die Magister Jutta zeigt. Das haben Sie hier, wenn Sie da hinkommen, haben Sie das also vor Augen. Das ist die Biografie. Das kann man hier also sehr schön sehen, hier, wie sie dann hier Hildegards Eintritt in die Klause auch dann, wieder 1898, alles 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert. Da sehen Sie, wie nett die Mutter das empfiehlt, nicht? Das kleine Mädchen. Und dann ist die Jutta auf der einen Seite von Ihnen aus gesehen oder von uns jetzt rechts. Und hinter der Vater mit würdigem Bart, der das Ganze dann verfolgt. Das ist also in der Rochuskapelle in Bingen, die das also hier wiedergegeben hat. Und dann schließlich dann auch die Hildegards Tod, wo man sieht, wie da sie würdig dann also dann ihrem Lebensende entgegengeht. Der Priester ist da, alles ist also dann in vernünftiger Form geregelt, wenn Sie so wollen. Ja, das ist jetzt wichtig, Ihre Vision. Ich sagte Ihnen schon, der Ruthersberger Kodex um 1165 geschrieben, aber in Kopie vorhanden. Da sehen Sie so ein Beispiel, wo sie dann das beschreibt, was sie sieht. Und das ist das Wichtige, der neue Himmel und die neue Erde. Das heißt also, das, was die Bibel sagt, das wird kommen, hat sie jetzt umgesetzt. Und da sehen Sie Gott Vater oben. Sie sehen also die Vermittlung nach unten bis hin zur Erde, nicht? Wo die Ströme ist und so weiter. Die Vision der Sterne und alles das gehört damit dazu, in der Farbgebung. Das ist das Besondere in dem Stil, wenn Sie so wollen, hier, was wir da vor uns haben. Ja, jetzt komme ich natürlich dazu. Sehen Sie, das war das Spätwerk von ihr in Luca. Da wird sie noch einmal dargestellt, wie sie tatsächlich sich selber auch sah, nämlich, dass sie Visionen hatte. Sie schaut mit offenen Augen, sie schläft nicht, wie sie sagt. Sie haben unten die Schreibtäfelchen dann festgehalten, die schwarzen mit dem Griffel, ne? Wo sie dann deutlich wird, sie schaut also nach oben und sie sieht, Gott will sie also zur Lehrerin machen. Und ich sagte bei der Vorstellung der drei Werke, gerade beim Alterswerk eben der göttlichen Werke, da ist sie eben diejenige, die den Auftrag bekommt, die Grundlage des christlichen Glaubens, die Grundelemente doch einmal in eigener Weise neu zu verkünden. Das bringt sie also hier damit zur Geltung. Da haben Sie wieder so einen Bernhard. Das ist jetzt interessant natürlich. Bernhard, ich habe Ihnen das ja eben schon erwähnt. Bernhard war die große Autorität der Zeit und an ihm ging nichts vorbei. Aber umgekehrt wusste sie, wenn sie mit Bernhard sich einlässt, hierbei, wenn der auf ihrer Seite steht, dann gelingt das. Dann wird sie vom Papst auch anerkannt. Das ist das Wichtige. Und deswegen habe ich Ihnen das hier gezeigt. Bernhard als der große Lehrer, ja, das ist im Kloster Liesborn, heute in Berlin, eine Staatsbibliothek, das ist bekannt, da ist dieses Benediktinerkloster, wo eben gerade in einem sehr schönen Kodex hier Bernhard in dieser Form dargestellt wird. Dann aber kommt das Entscheidende, was Sie hier sehen, nämlich, das muss man sich vor Augen halten, diese Synode findet also statt, gar keine Frage, Bernhard geht also nach Trier und seinem Schüler Eugen stellt er dieses erste große Werk von Hildegard vor, die erste große Vision. Jetzt war natürlich die Frage, sagt der Papst, naja, interessant, aber spinnerte Frau, oder anerkennt er die Sache? Ja, da war natürlich der Bernhard der Richtige. Unser verstorbener Bischof Hubert Luther hat mal gesagt, der konnte die Leute besoffen predigen. Wunderbar, das war so, wenn sich da mal rein... Diese Sprachgewalt ist unglaublich. Das heißt dann in einer der Lebensbeschreibungen von Hildegard, er Bernhard forderte unter Beifall aller dem Papst auf, er möge nicht dulden, dass ein so hellstrahlendes Licht von Schweigen überdeckt würde. Er solle vielmehr eine solche Begnadung, die der Herr in seiner Zeit offenbaren wolle, durch seine Autorität bestätigen. Wupp, das saß. Denn der Bernhard hatte den ganz schön im Griff. Der Papst Eugen gibt es also eine Ermutigung, eine Wegweisung für, hat er eigens für ihn geschrieben und hat dann genau gesagt, da musst du drauf achten, da musst du machen und so weiter und vor allen Dingen musst du fromm sein. Das war also schon interessant. Das heißt also, es sollte überzeugen, was Hildegard am Beginn ihres Buches niederschreiben ließ, dann, das ist klar, im 43. Jahr meines Lebenslaufes schaute ich ein himmlisches Gesicht. Zitternd und mit großer Furcht spannte sich ihm mein Geist entgegen. Ich sah einen großen Glanz, eine himmlische Stimme erscholl daraus. Sie sprach zu mir. Jetzt kommt es, gebrechlicher Mensch, Asche von Asche, Moder von Moder, sage und schreibe, was du siehst und hörst. Und wieder hörte ich die Stimme vom Himmel zu mir sagen, tu diese Wunderkunst, schreibe sie auf, lehre und sprich. Im Jahre 1141 der Menschwerdung Christi des Gottessohnes, als ich 42 Jahre und 7 Monate alt war, kam ein feuriges Licht mit Blitzesleuchten vom Himmel hernieder. Es durchströmte mein Gehirn, durchglühte mir Herz und Brust gleich einer Flamme, die nicht brannte, sondern wärmte, wie die Sonne den Gegenstand wärmt, auf den sie ihre Strahlen legt. Aber das Wichtige ist, Hildegard stellt hier nicht ihre Person in den Vordergrund, sondern das, was sie sieht. Das ist ihre Größe. Sie sagt, ich bin sozusagen nur das Medium, dessen sich Gott bedient, um seine Botschaft für heute, für die jetzige Zeit dann zu verkünden. Und so heißt es: Du aber, o Mensch, der du dies, das bestimmt ist, das Verborgene zu offenbaren, nicht in der Unruhe der Täuschung, sondern in der Reinheit der Einfachheit empfängst, schreibe, was du siehst und hörst. Und sie fordert Hildegard diese Stimme weiter auf: Verkündige es also laut und schreibe es so nieder. Daher kommt die Ehrenbezeichnung Hildegards als Posaune Gottes. Das ist von Sprachgebrauch also hier. Nun, Papst Eugen also hat tatsächlich die ersten Kapitel dieser Vision gelesen und hat dann wohl im 1178 in Trier tatsächlich die positive Beurteilung vorgenommen und die Anerkennung der Vision Hildegards als von Gott gegebene Gabe auch bestätigt, päpstlich. Das war es ganz entscheidend. Sie sehen, das ist jetzt hier natürlich nur fiktiv gesagt, weil Hildegard nicht in Trier selber war. War auch von wegen, das sollte schon Bermers waren. Aber erst das wird eben hier sozusagen dargestellt, ne? Wie die beiden, wie er also das dann hier entsprechend angesagt hat. Jetzt kommt etwas Interessantes. Damit natürlich, mit dieser päpstlichen Rückendeckung und Anerkennung, da konnte natürlich Hildegard jetzt alle ihre Fähigkeiten ausspielen. Das war ganz klar. Sie war eben die große fromme Frau sozusagen und das bedeutete auch, das darf man nicht vergessen, dass sie, das können Sie hier nehmen, an diesem Bild hier erkennen, das sehen Sie ja in der Rochuskapelle, ich habe Ihnen ja eben schon ein Bild gezeigt, um 1770 gemalt, Hildegard als Exorzistin. Das heißt also, sie hatte also von der Bibel her kommend sozusagen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Hängt natürlich mit der Krankheit, mit der Therapie der Krankheiten zusammen. Sie wissen, die heilige Epilepsie und so weiter, was dazugehörte, all das. Aber das ist im Spiegel der Zeit ganz wichtig, denn Sie sehen, da kommt also, ist interessant, ein Pilger mit dem Hut gekennzeichnet. Und es ist nicht klar, Hildegard wird hier also präsentiert als die, die sich auf ein Buch stützt. Sie war gelehrt. Sie kannte aber damit die Vorschriften und interessanterweise hat der Maler nicht gesagt, was da in dem Buch steht. Das heißt, man kann es nicht lesen. Weder das noch an dem Brief. Das ist ein geschlossener und ein offener Brief. Nicht? Auch der ist nicht lesbar. Entscheidend ist, oben sehen Sie da, wie ein Engel mit Flammenschwert zwei Teufel davon treibt. Raus mit dem Teufel, weg mit euch. Ne? Das heißt also, damit wird deutlich, diese Vollmacht hat sie also gehabt, das wusste sie, also sie war sozusagen von Gott begnadet, sie konnte also auch die Menschen wieder gleichsam menschlich machen, das war ganz entscheidend. Das ist also hier das Wichtige gewesen, das war das eine. Sie war also kundig und das hat sie auch praktiziert. Sie kannte den Menschen, wusste, wie man umgeht. Das Weitere war, dass sie dann durchaus selbstbewusst ihr Kloster gestaltete. Jetzt sagte ich Ihnen schon, wie eng sozusagen der Spielraum war, den damals auch die Frauen im Allgemeinen, aber auch Klöster hatten, Frauenklöster. Man hatte strenges Reglement, musste sich also dem beugen, was man so machte. Nicht zu Hildegard. Ich bin ich. Aus. Das heißt, mit anderen Worten, sie kannte die Bibel und da gibt es eine sehr interessante Auseinandersetzung mit einer Meisterin, also einer Äbtissin, können Sie sagen, die in Andernach am Rhein lebte mit ihrem Konvent. Und die hat also das sofort moniert, gesagt, also das geht nicht. Wenn wir hier ein Benediktinerinnenkloster haben, da muss die Äbtissin sich an die gängigen Regeln halten und kann nicht da eigene Sachen machen. Und sie sagte Ihnen ja schon, sie machte eigene Liturgie mit den Gesängen, sie machte eigene Riten auch. Und sie hielt Predigten im Konvent und dann eben sorgte sie dafür, dass sonntags also es prächtig zuging. Immerhin waren es ja adlige Damen. Und was sagte er denen? Moment, passt auf, in der Offenbarung des Johannes steht, dass also das himmlische Jerusalem wie eine Braut geschmückt am Ende vom Himmel kommt. Und wir sind Kloster, das war die damalige, dann auch das Verständnis, wir sind ja dem Himmel was näher. Also sollte dieses himmlische Jerusalem wie eine Braut geschmückt an euch mal sichtbar werden. Also jetzt her mit den Klunkerchen. Ne? Sie können sich vorstellen, und die Damen hatten natürlich üppige Toupets, aber, sagte er, so steht es nicht in der Bibel, sondern schön lange abfallende Haare. Also traten die Damen in langen weißen Gewändern auf, dann adlig hatten alle Krönchen auf, schöne dicke Ringe, Schmuck umgehängt und so weiter, umstanden so den Altar. Können Sie sich denken, das war eine erhebende Geschichte, erst recht wie den zelebrierenden Priester, nicht? Nicht Gruppenbild mit Dame, sondern umgekehrt. War schon was, war schon toll. Also, mit anderen Worten, das war, und dazu die Gesänge, das war ein festliches Horam, können Sie sich ja vorstellen, nicht? Das war was. Naja, und da waren natürlich die war neidisch, nicht? Das war ja klar. Die sagte, so ein Prunk und dann und mit langen Haaren, das klingt doch so nach Kochtisan oder Nachtschwalben. So, das soll doch alles nicht sein, nicht? Und dann hat sie also versucht, natürlich da zu pieken und da, also, aber die Hildegard war da ganz ruhig. Das ist also nicht, der hat dann dafür gesorgt, dass dann eine sogenannte Visitation stattfand, nicht? Muss da Kontrolle sein, nicht? Und dann kommt dann also ein herrlich, denn der Visitator schreibt, das muss ich Ihnen unbedingt zitieren, diese gottgeweihten Dienerinnen ehren in einmütiger Gesinnung Gott durch ihre Hingabe, sich selbst durch ihre Zucht, sich gegenseitig durch Ehrerbietung und Gehorsam mit solchem Eifer, dass in ihnen durch die Hilfe Christi wahrhaft der Sieg des schwachen Geschlechtes über sich selbst, über die Welt und über den Teufel zum herzerfreuenden Schauspiel geworden ist. Boah, also so ein Visitationsbericht hat die sich nicht gewünscht, Dietrich Windis. Nun, Hildegard, das ist ein weiterer Punkt, der da reingehört. Hildegard kannte die Weisheit des Grundsatzes, der ja heute bei manchen nicht mehr so gilt, jedem das Seine, nicht das Gleiche. Das war dafür wichtig. Das heißt, sie hat also, wie gesagt, Standesschranke nicht vermischt, sondern sagte jedem das Seine hierbei. Und das hat sie, wie gesagt, dann auch in ihren Predigten so ganz eindeutig dann doch zur Geltung gebracht. Das muss man mal so deutlich sagen. Jetzt aber, die kann man natürlich jetzt auch dann sagen, gut, wie hat sie sich denn der Nachwelt eigentlich überliefern wollen und wie hat die Nachwelt sie dann also auch gesehen? Ja, jetzt komme ich nämlich zu diesem ganz berühmten Widmungsbild. Dieses Bild ist, habe ich Kontroversen ausgefochten mit einigen Kollegen, die meinen es besser zu wissen, aber das habe ich dann nicht gelten lassen. Denn erstens ist dieser Kodex also ursprünglich in Maria Laach gemalt. Da wollten natürlich andere dann wieder diese Ehre für sich reklamieren. Aachen, nix, Oho, nein, Maria Laach hierbei. Aber das ist schon interessant, das einmal zu sehen, weil Sie nämlich merken daran, Eingangsminiaturkodex, wie gesagt, um 1165, wie sie schon zu Lebzeiten gewirkt hat, denn dieses Titelbild, was Sie da haben, hat sie sicher nicht selber in Auftrag gegeben. Die anderen Malereien, ich habe Ihnen ja eben dieses eine Beispiel gezeigt, kommt auch gleich noch ein anderes, da kann man das sagen, dass sie eben diese Arbeiten überwacht hat. Das heißt also, es haben 6 Maler gemalt, dann gab es den Schreiber dazu und dann natürlich den Prior, der das überwacht hat. Und dann hat sie natürlich nochmal genau gesagt, überprüft, stimmt das auch. Ne? Was ich da geschrieben habe, haben die das umgesetzt. Das kann man also hier sehen. Das heißt also, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Die Farbe allein hat schon etwas ganz Wichtiges, dann auch spielt auch eine große Rolle hierbei. Aber was ist hier eigentlich dann schon gemacht? Sie sehen das hier im Entscheidenden, nämlich was sehen Sie zunächst einmal in der Mitte? Da haben Sie jetzt die Hildegard natürlich. Was bedeutet für Sie schon, und so wurde ja auch gesehen, sie war diejenige, die sozusagen das Wort Gottes ja hörte und damit authentisch auslegte. Woran können Sie das erkennen? War ein Blau. Blau war die Farbe der Gottesmutter, die eben das Wort Gottes empfangen, Christus geboren hat. So ist sie diejenige, die jetzt authentisch dieses Wort Gottes, wie es da ist, so wie sie es hört und sieht, dann also verkündet. Interessant. Das heißt also, da haben Sie schon diese Gewandfarbe. Dann unten natürlich ein kleines der Goldhintergrund, den Sie da sehen, der bedeutet natürlich die Vision, ne? Das ist klar, Goldfarbe Gottes, Himmel und so weiter und so fort. Das ist also deutlich, und Gold ist ja immer so, das haben Sie auch vom Byzantinischen her, nicht? Die Goldmosaike, das ist immer Gold als Hintergrundzeichen, das Himmelszeichen für Gott. Also mit anderen Worten, hinter dem, was sie also da sagt, steht Gott, deutlich durch die Feuerzungen. Sie denken an Pfingsten, wo der Geist in Feuerzungen herabkam. Das heißt also, Hildegard steht uns hier vor Augen als die, die eben vom Heiligen Geist sozusagen erleuchtet wird und das dann also niederschreibt. Sie erinnern sich eben an diesen Kodex von Lucca, wo ich sagte, die Seherin, die Große, haben Sie wieder die Täfelchen, die Schreibtäfelchen mit dem Griffel dann vor Augen. Das heißt also, sie ist also diejenige, die tatsächlich in der Vision sozusagen hier das authentische Gotteswort von oben nach unten vermittelt. Und jetzt kommt eben das Gute, das war, sie sagte, ich bin ja aber eine Frau und deshalb ist es wichtig, dass ich einen Zeugen habe. Und da ist eben ihr ganz getreuer dann Schreiber sozusagen. Und Sie sehen, ihr Gewand ist ja im Bläulichen gehalten, das ist also, der hat das braune alte Gewand, also noch nicht wie die Benktiner später das schwarze Gewand an. Und hier ist er also der große Partner sozusagen von ihr. Sie ist als diejenige, die jetzt gleichsam einen Zuhörer hat. Und Sie erinnern sich eben an das Bild Bernhard als Lehrer seiner Schüler. So ist sie eben diejenige, die also jetzt damit als Lehrerin sozusagen auftritt. Das ist das ganz Wichtige. Also die Bindung, also einerseits an Christus durch den Heiligen Geist von oben her kommend, ist die zentrale Botschaft dieses Bildes. Und das bedeutet, dass von der dunklen Seite her, dass er ihr jetzt der Vollmond mit großen Augen wachsam ihr zuhört und damit authentisch niederschreibt, was sie ihm diktiert, was sie selber dann zum Teil einritzt, aber was er als der große Schreiber ist. Er ist also als Mann derjenige, der ihre Berufung legitimiert und das damit also dann festhält. Er außerhalb des Gebäudes sitzend, das soll ja eine Kirche darstellen, sehen Sie ja hier, schaut er aber eben ganz deutlich herein und hört damit auch erst. Und er ist zu diesem Dienst dann geeignet, das sieht man, er hat ja einen Hocker da, ne? Das kann man also auch hier dann also ganz deutlich hier erst dann also auch dann sehen. Das heißt also, man kann an dieser Miniatur hier dann erkennen, wie sie kurz nach ihrem Tod schon gesehen wurde, eingeschätzt wurde und was man an ihr als ganz sicher gegeben sah. Und da ist eben Vollmer nachher, der letzte Mal noch ein anderer, aber der Vollmer die meiste Zeit als ihr Sekretär dabei. Das ist hier also die entscheidende Botschaft sozusagen. Interessant ist ja, ich habe das eben erwähnt, dass sie das Blau hat, auch den dunklen Gewand, dunkelblau bis schwarz, das Gewand hat, was etwas marianisch andeuten will, die Nähe. Es fehlt natürlich die unmittelbare Beziehung zu Christus, das ist ganz klar. Und damit erscheint sie, vom mal sagen, als die Lehrerin. Und es gibt vergleichbare, das wissen Sie, es gibt den großen Gregor, nicht? Der ist ein großer Gregor, der also als Papst ja die gregorianische Reform eingeläutet hat. Er ist also auch der große Lehrer gewesen und auch das schwingt hier noch mit. Sie ist also die, die gleichsam in die Zukunft schaut und damit die große Kirchenlehrerin ist hierbei. Was hat sie gesehen? Interessant ist das. Das ist eben das Alterswerk gewesen, in Bermersheim, etwa 1220 bis 30 zu datieren, dann damals niedergeschrieben. Und hier haben Sie jetzt mal eine typische Vision, die noch einmal ihre Bedeutung sozusagen unterstreicht. Das ist hier, sie fällt ja auf, drei Damen erscheinen da, nicht? Unten die, also dann unten wieder das Wasser, das Blaue. Das ist die Symbolsprache, dann natürlich das fließende Wasser, was so dargestellt wird, aus dem Paradies herausströmt hierbei. Aber das ist eben hier ganz klar, was sie ausgezeichnet hat. Einerseits die Liebe, die Verbindung hier, dann die Demut und dann den Frieden. Das soll hier dieser Dreiklang sein, den sie schaut, sozusagen mit diesen drei Tugenden wird die Verbindung zum Himmel hergestellt, nicht? Was Sie da vor Augen haben. Das ist also hier ganz wichtig. Und das zeigt natürlich, wenn Sie so einen, dann eine solche Malerei sehen, dass sich in dem, was da von den Malern herausgehoben wird, dass sich in dem natürlich zeigt auch wieder ihre Wertschätzung. Und tatsächlich gab es drei Mönchskonvente, die Hildegard in ganz besonderer Weise verehrt haben. Das muss man sehen. Das ist einmal in Belgien ein Kloster gewesen, Gombloux, dann in Trier, St. Eucharius, die Kirche gibt es ja noch in Trier, und dann Benediktiner in Villers, das ist, liegt bei Brüssel. Mit den Nonnen von Ruppertsberg waren diese drei Klöster sich der Heiligkeit Hildegard sicher, aber ich sagte schon, zur kirchlichen Anerkennung ist es auch noch nicht gekommen hierbei. Aber das hat der Hildegard Verehrung keinen Abbruch getan. Der Todestag, eben der 17. September, ist tatsächlich Wallfahrtstag geblieben hierbei. Und das ist also wichtig, liturgisch gesehen wird es immer noch hoch gefeiert. Das war auf dem Ruppertsberg natürlich bis zu den Schwegen zur Zerstörung, war das auch noch der Fall. Und das war dann sogar so, dass die Nonnen des nichtadligen Klosters, das war nicht weit weg, die Eibinger, die mussten bei dem Geburtstag, beziehungsweise Todestag, das ist ja identisch bei den Heiligen, dann mussten die ganz brav rübergehen in das adlige Kloster und verstärkten da den großen Chor, den Nonnen. War also dann wichtig, nicht, hierbei. Sonst, das war noch immer getrennt, bis nach der Zerstörung, da wanderten natürlich die übrig gebliebenen Adelsnonnen, wanderten dann in das noch stehen gebliebene Kloster rüber. Aber bis dahin war das also so, dass sie eben dann genau da in festlichem Hochamt verehrt wurde, wo sie auch gestorben war. Das war hier das ganz Entscheidende. Das heißt also, Sie haben hier tatsächlich die Tatsache vor Augen, dass sie über die Jahrhunderte immer wieder verehrt wurde. Das muss man sagen. Und zwar, wenn man die mittelalterlichen Schriftsteller dann sieht, also nach, die über sie berichten, ihre Vita, ihr Leben und so weiter und so fort, immer wird sie nicht nur als Äbtissin genannt, sondern als Heilige. Das ist also gar keine Frage. Das heißt also, das überwölbte Jahrhunderte sozusagen, und das Erzbistum Mainz hat sich also schwer getan mit ihrer Verehrung, aber immerhin ab dem 18. Jahrhundert schätzt man sie dann doch hierbei, und dann gab es sogar ein eigenes Messformular sozusagen. Das ist also klar. Aber im 19. Jahrhundert, das sehen Sie ja hier, von Hans Pfaff gemalt, hier die Seherin Hildegard 1888, da setzt sich das also durch, und der berühmte Bischof Ketteler, den haben Sie an anderem Verzeichnis ja auch schon mal gehört, nicht? Bis 1877, der hat also Hildegard schon besonders gepriesen, und Sie merken schon, wie dann immer mehr dann die Verehrung dann wachgerufen wird, das heißt, die Mainzer Diözese wallfahrtet dahin, und es wird also sogar von 8000 Pilgern berichtet, die Ende des 19. Jahrhunderts regelmäßig dann zu ihrem Kloster dann gezogen sind. Und der Kulturkampf hat natürlich seine Spuren hinterlassen, aber es gab also immer wieder, gerade in diesen Zeiten, wo die Katholiken bedrängt waren, die Wallfahrt nach zu Hildegard hin mit der Bitte dann also um Stärke, um also Unterstützung sozusagen. Und da gibt es eine berühmte Predigt, die das also nochmal hervorhebt. Interessant ist, dass durch die Feier ihres 750. Geburtstages nun deutlich wird, dass nicht nur von Mainz die Leute, die Gläubigen kommen, sondern ganz Deutschland das also findet. Und so hat sich das auch im 19. und 20. Jahrhundert fortgesetzt. Das brauche ich jetzt nicht alles noch eigens zu referieren. Aber wichtig ist, was kann man da festhalten, wenn man das hier dann also sieht? Das heißt also, ich kann es hier nochmal in, damit Sie das sehen, die Seherin. Man muss schon sagen, die Hildegard hat ihrer Zeit, gerade durch ihre Predigten, durch das, was sie getan hat, gleichsam den Spiegel vorgehalten. Das ist ganz klar. Und wenn man zu Recht von ihr als Lehrmeisterin spricht, dann ist eine Lebensformung gemeint. Und ich meine, meine Damen und Herren, Wenn Sie das bedenken, gewinnt plötzlich eine solche Gestalt nicht nur als solche Verehrung dann eine besondere Kontur, sondern in dem Moment, wo wir von ihr sagen können, sie hat Menschen verstanden, dann kommt der Mensch in den Blick, der zeitlos, die Jahrhunderte überwölbend immer wieder vor Grundproblemen steht, die sie erkannt hat, für die sie ein Wort übrig hat. Das heißt also, sie erinnert an das, was zeitlos gültig bleibt. Und zwar hält sie den Christen gerade einen Spiegel vor und sagt, dass eben jede Berufung, die von Gott ergeht, Selbsterkenntnis und damit eben auch Anerkennung der eigenen Grenzen wie Möglichkeiten einschließt. Sie wusste um ihre Grenzen, sie hat immer wieder, sie war krank, sie hat also häufig, musste sie sich hinlegen, sie hatte Migräne und auch sonstige Probleme, krankheitsmäßig, und hat sich aber immer wieder aufgerappelt, wenn Sie so wollen. Hat also nie sich aufgegeben, sondern im Bewusstsein ihrer Sendung und des von Gott in Pflicht genommen zu sein, hat sie eben immer wieder dann ihre Möglichkeiten ausgeschöpft. Das ist wichtig. Und deshalb verdient jeder, der dem Ruf Gottes folgt, das zeigt uns Hildegard, hohe Wertschätzung. Und weil mit der göttlichen Berufung auch geistliche Vollmacht bei ihr verbunden ist, deshalb hat sie eben die päpstliche Anerkennung dann erhalten. Nicht nur für Glaube und Kirche, sondern auch für uns bleibend wichtig. In ihren Gradlinien handeln hat Hildegard Verantwortung gezeigt und damit auch deutlich gemacht, was über ihren Tod hinaus bleibend wichtig ist, auch für die Kirche unserer Tage. Nach innen gewandt gibt sie selber Antwort auf die Frage, die wir gestellt haben, warum ist sie eigentlich Kirchenlehrerin gewesen? Ja, das ist hier deutlich. Sie ist also ermutigende Zeugin für das Wirken des Geistes. Sie erinnern sich an das Widmungsbild. Und das ist der Geist, der als ewige Liebe zu Demut mahnt und zugleich doch dem Menschen ermächtigt zum Zeugnis. In ihrer den Menschen und seiner auch belastenden Lebenswirklichkeit annehmenden Liebe, die übrigens bei ihr mit Gradlinigkeit und Strenge gepaart ist, führt sie den Glauben zur Mitte, eben letztlich zum Geheimnis ebener Liebe. Ewiger Liebe. Wer Hildegard in Wort und Tat ernst nimmt, findet so durch sie nachdrücklich bestätigt, was das Zweite Vatikanische Konzil im geforderten Aggiornamento der Verhäutigung der Kirche wiederentdeckt hat. Nach außen gewandt lehrt sie durch ihre Visionen, dass der Mensch tatsächlich göttlichen Zuspruch erhält. Hier wird offenbar, was die Würde des Menschen begründet. Angesichts der Gräueltaten, die wir aktuell erleben, meine Damen und Herren, denke ich, ist das Zeugnis umso wichtiger. Wir sprechen keinem Menschen die Würde zu, sondern Gott spricht Würde zu und begründet sie. Der Mensch, sagt Hildegard, geht seinen Weg mit Gott. Und das heißt aber, er ruft den Menschen auch in seine Verantwortung, die ihm aus dem Leben mit Gott erwächst, Verantwortung für den Nächsten und für die Welt. Ja, Hildegard von Bingen, die große heilige Äbtissin, ist Lehrmeisterin für heute und morgen. Und ich hoffe, ich konnte es Ihnen ein wenig näher bringen. Danke.